So, nach lange hin und her sind wir in Galaterbrief heute. Eigentlich sind wir nicht in Galaterbrief, wir sind in Galatien. Galatien ist ein Bereich in Kleinasien, heutige Türkei. Und das ist für uns interessant, weil wir reden nicht in Galaterbrief mit einer Gemeinde, sondern mit Gemeinden. Und man sieht, das sind verschiedene Karten, wie man sich Galatien vorstellen kann. Und einer hat, das ist auf Englisch Galatia, Galatien so in der Mitte. Einige geht bis nach Osten in Galatien. Aber zumindest können wir von den Reisen Paulus sehen, wo er herumgereist ist. Und er redet, ich nehme an, in diesem Bereich von Gemeinden in der Mitte, von Perge, Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochia und so weiter bis in den Norden, vielleicht nur im Süden. Manche sagen, im Süden hat er mit den Gemeinden geschrieben. Aber was wir sehen in diesem Brief, ist, dass in der Geschichte des Christentums es gab immer wieder Beispiele von Versuchen, Bedingungen für Gottes Rettung durch Jesus aufzustellen. Andere Bedingungen, die Gott für uns aufgestellt hat. Doch sie zielen an die Botschaft des Evangeliums vorbei, oft. Diese Meinungen, wie sie die Schrift verstehen, berufen sich fast immer auf die Bibel. Sie haben oft gute Absichten, manchmal nicht. Aber was passiert ist, ist, dass sie die Glaubensgrundlagen verzehren und diejenigen schaden, die durch eine falsche Lehre beeinflusst sind. Die Galater, das heißt diese Gruppe von Gemeinden in Galatien, im ersten Jahrhundert nach Christus, waren einer Bedrohung durch die Judaisten ausgesetzt. Das heißt, Lehre, die bestritten, dass der Glaube an Jesus für ihre Rettung ausreicht. Sie haben Jesus und gesagt, oder gepredigt oder gelehrt. Jesus und etwas musst du tun. Im Galaterbrief war diese falsche Lehre, dass man beschnitten sein muss, um ein guter Christ, richtiger Christ zu sein. Und Paulus, was er weitergibt an diesen Gemeinden, ist, ich hoffe, dass man das in einem Wort zusammenfassen kann, dieses Wort. Freiheit. Freiheit vom Gesetz. Und dass nur der Glaube an Jesus für die Erlösung nötig ist. Jahrhunderte später berief sich ein junger Theologe namens Martin Luther auf den Galaterbrief und sagte, dass man durch die Gnade gerettet ist. Lesen wir erstmal zwei Stellen aus Galater Kapitel 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr aber, Brüder, Vers 13, und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das, was ich mit euch überlegen will heute, geht es um Freiheit, aber auch die Frage, Wann ist Freiheit gefährlich für uns? Und wann ist Freiheit wie ein, hilf mir mit ein gutes Bild. Ich habe an einem Gaspedal gedacht. Wann ist Freiheit wie ein Gaspedal und uns anspornt, Gott zu lieben und einander in Liebe zu dienen? Und wie sieht so eine Liebe aus? Fangen wir mit einem Beispiel an. Lesen wir über dieses Beispiel, wann, als Jesus Füße gewaschen hat. Das Paschafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen, zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hat Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in einen Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, willst du mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mich mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hat er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, und das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, oh, seid ihr gesegnet, wenn er das tut. Und nachdem Judas herausgegangen ist, sagte Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Als die Jünger und Jesus sich versammelt haben, haben sie gemeinsam gegessen. Sie haben gefeiert. Und weil das Zimmer gemietet war, nehmen viele an, dass es keinen Dienern gab, wie in einem Haushalt, der die Füße waschen. Vielleicht deswegen hat Jesus gewartet, um zu sehen, ob ein Junge diese Aufgabe übernehmen würde. Hat aber keiner gemacht. Dann hat Jesus die Gelegenheit genutzt, um ihr Diener zu sein. Was war die Botschaft, die Jesus weitergeben wollte? Einfach ausgedrückt, einander lieben. Und diese Art von Liebe aber hat ihren Preis. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, haben die Jünger kaum verstanden, was kommen wird und warum er das Ganze durchziehen muss, machen muss. Zum Glück haben wir Wort und Geist und können eine umfassende Idee haben, nicht nur warum Jesus das getan hat, durchgezogen hat, sondern auch wie diese Liebe aussieht. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Habt ihr irgendwann mal bemerkt, die Worte, die manche Menschen benutzen, als Schimpfworte oder als Beleidigung auch? Oft nimmt die Welt etwas Heiliges und macht ein Schimpfwort daraus. Und ich finde es interessant, ich höre das oft von Lara, die Jungs waren nicht so stark, aber du Opfer. Als Beleidigung. Wenn jemand gibt, sich für anderen was tut, und du bist so ein Opfer. Als eine Beleidigung? Und was sagt Jesus hier? Ein Opfer ist etwas Besonderes. Ist Heiliges. Ist heilig. Später finde ich so interessant in diesem Kapitel in Epheserbrief, was Paulus da hier damit macht. Guck mal, was er später sagt. Ihr Ehemänner, er spricht die Frauen auch an, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der euch auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er gab sein Leben für sie. Männer? Ja, er spricht die Frauen auch an. Ja, das weiß ich. Und Johannes hat die Worte Christi nicht vergessen. Obwohl er wahrscheinlich nicht alles verstanden hat, am Anfang, später im Leben, aber schreibt er, dass er verstanden hat, was diese Botschaft beinhaltet, was diese Botschaft bedeutet. In 1. Johannes 3,16. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Und wieder Paulus hat an die Philipper einen Brief geschrieben. Und in seinem Brief, Philipperbrief, gibt er uns ein noch tieferes Verständnis für diese Art von Liebe. Ja, es ist eine lange Stelle, aber eine sehr gute Stelle. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit, Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Christus Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch. Und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhört und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde sind oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Diese Art von Liebe, die Jesus zeigt, fängt oft mit den kleinen Dingen des Lebens an, wodurch man sich dreckig machen kann. Einer hat gesagt, der Dr. Merrill Tinney, sie, und er meinte die Jünger, waren bereit, um einen Thron zu kämpfen, aber nicht um ein Handtuch. Die großen Sachen sind toll, sind aufregend, bringen uns Ehre. Ups. Die kleinen Sachen sieht man nicht. Oder? Außer Gott. Oft. Aber das, was Jesus uns zeigt, ist diese Wahrbedeutung vom Glauben, von Christentum, von diesem Weg, den wir mit ihm gehen. Es hat viel weniger mit Rang und Ruf und Titel zu tun, als dienen und beistehen. Christen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, sitzen jetzt nebeneinander in diesen verschiedenen Gemeinden, in unserer Gemeinde, und lernen, was Liebe wirklich bedeutet. Was kann das für uns heute bedeuten? Der Autor von einem kleinen Heft, was wir zum Teil benutzen als Hilfe oder Anleitung für die Predigten, hat das Beispiel von der Titanic benutzt. Die Geschichte kennt ihr. April 1912 stieß dieses unsinkbare Schiff mit einem großen Stück Eis zusammen. Ist gesunken. Innerhalb ein paar Stunden. 1490 Menschen sind gestorben. Und er schreibt, was so berührend war, war zu sehen, wie viele, nicht alle, viele Männer sich verabschiedet haben von ihren Frauen oder Freunden. Weil nur die Frauen und Kinder wurden zugelassen in den Booten, die nicht genug waren. Einige Männer haben sich durchgeschlichen oder waren reich genug, um einen Platz zu kaufen. Und das sehen wir auch heutzutage in der Ukraine, oder? Wo die Männer bleiben müssen, die Frauen und Kinder dürfen gehen. Was kann das für uns heute bedeuten? Kurz nachdem die Jünger Jesu diesen Raum, dieses Saal, Abendmahlsraum, Zimmer, wie man das nennen will, verlassen haben, sagte Jesus die folgenden Worte zu seinen Jüngern. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wie ist das mit uns? Was tun wir täglich in der Woche in unseren Familien? In der Gemeinde, mit den Geschwistern, um zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Petrus sagte, ich will mein Leben für dich hingeben. Ich bin ziemlich sicher, dass Petrus das Waschbecken und das Handtuch sah, aber er tat nichts. Er war nicht bereit in dem Augenblick, ebenso wenig wie die anderen. das zu nehmen, diese Sachen zu nehmen und die Füße zu waschen. Vielleicht war diese Aussage Jesu gerade deshalb so verblüffend und demütigend. Später waren Petrus' Versuche, Liebe zu zeigen, etwas oberflächlich. Seine Worte klangen gut, aber wenn er gemeint hätte, was er sagte, hätte er Christus, hätte Jesus nicht dreimal verleugnet. Worte sind manchmal billig. Einfach zu sagen. Es ist leicht zu sagen, ich liebe dich, ich werde alles für dich tun, wenn persönliche Opfer in die Zukunft liegen. Es ist einfacher, jemandem zu dienen oder für jemanden zu sterben, wenn wir keine andere Wahl haben. Aber was ist mit dem gewöhnlichen Leben, aus dem unsere täglichen menschlichen Beziehungen gemacht sind? Denkt einen Augenblick an die Beziehungen in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, Eltern, Großeltern, was auch immer du daran denken willst. Wozu bist du bereit, für diese Menschen etwas zu tun, die du liebst? Oder die du angeblich liebst? Und vergiss nicht, Jesus hat seine Jünger bedingungslos geliebt, auch wenn sie inkonsequent, egoistisch, stolz, ungeduldig, unfreundlich, neidisch, unhöflich und misstrauisch waren. Wir müssen uns selbst prüfen. Erstmal. Was war das Bild letzte Woche? Mein Lieblingsbild von dem Balken im Auge, und ich versuche, den Fleck aus den Augen von meinem Bruder herauszuziehen. Wir müssen mit uns selbst anfangen. Auf welche Weise liebst du, wie Christus geliebt hat? Inwiefern ist Selbstsucht ein Problem bei dir? So wie die Jünger in ihren Beziehungen waren. Wer kriegt die erste und die zwei besten Plätze in deinem Reich, Jesus? Wollten die Jünger, zwei Jünger wissen. Wie sieht es aus in der Familie? Ich möchte lieber es negativ ausgedrückt. Ich möchte lieber bedient werden, als dass ich diene. Ich möchte lieber der Erste als der Letzte sein. Ich möchte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, anstatt anderen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich will, was ich will, und zwar jetzt. Anstatt dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse anderen zuerst erfüllt werden. Was ist mit den Geschwistern? Du sagst, ich liebe meine Geschwister. Wie sieht das aus in deinem Leben? Johannes schreibt in 1. Johannes 3,18: Deshalb, meine Kinder, lass uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Wie wäre es mit, und das gilt auch in der Familie, nicht nur mit Geschwistern, ich bin bereit, andere zu lieben, in Liebe zu dienen. Auch wenn ich keine öffentliche Anerkennung erhalte, wenn keiner das wissen. Ich suche tatsächlich nach Möglichkeiten, ein Diener zu sein. Ich bete für andere Christen, mindestens so viel wie ich für mich selbst. Ich bin bereit, mich in das Leben anderer Christen einzubringen. Ich teile einen bedeutenden Teil meines Gehalts, damit der Leib Christi angemessen funktionieren kann. Ich setze meine anderen materiellen Mittel ein, um anderen zu dienen. Mit anderen Worten, ich übe mich in Gastfreundschaft. Oder was ist mit deinen Beziehungen mit Nichtchristen? Gottes Wort sagt uns, dass wir allen gegenüber das Gute wirken. Galater 6, Vers 10. Jesus geht voran für uns. Wir folgen ihm, indem er nicht nur für seine Freunde gestorben ist, sondern auch für seine Feinde. Ich bete zu Gott, dass er mir hilft, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Ich bemühe mich tatsächlich, meine Freundschaften mit Nichtchristen zu schließen. Oder Freundschaften mit Nichtchristen zu schließen. Es ist mir ein Anliegen, dass Nichtchristen das Evangelium verstehen und Christen werden. Ich bemühe mich, neue Menschen kennenzulernen, sowohl Christen als auch Nichtchristen. Gott will, dass seine Liebe bekannt wird. Und was hat Don in der ersten Stunde, welche Stelle hat er gelesen in Epheser 1, ab Vers 19, am Ende von dieser Stelle? Wie versteht ihr das? Wir sind das Leib Christi. Was hat das zu bedeuten? Manchmal sehen Menschen Jesus durch uns. Aber Vorsicht, wenn du diese Sachen, Beziehungen in der Familie oder mit Geschwistern oder mit Nichtchristen, wenn du das nicht vom Geist Gottes spürst, Gott führt mich in diese Richtung, Gott leitet mich, Menschen so zu lieben, vielleicht ist etwas anderes an der Reihe. Denken wir nochmal über die Definition der Liebe. 1. Johannes 3,16. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Was kannst du tun, um dein Leben für jemand anderen hinzugeben? Mach dies zu deiner Fußwaschung-Erfahrung. Ich denke, bevor man anderen in den großen Dingen des Lebens dienen kann, muss man dort beginnen, wo die Jünger begonnen haben. Oder wo sie das Beispiel gesehen haben von Jesus, indem man anderen in den kleinen Dingen des Lebens dient. Gott, erwarte nicht, dass wir die ganze Stadt Hildesheim diese gute Nachricht, wunderbare Botschaft geben, weitergeben. Aber man kann doch klein anfangen. Möge Gott uns und dir Ideen und Gelegenheiten schenken, wie wir ihm dienen, wie wir unserem Nächsten, unser Lieben dienen können. Beten wir zum Schluss. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir eine wunderbare, aber manchmal harte Botschaft bekommen haben. Gib uns deine Kraft, diese Aufgabe zu erfüllen, Aber fülle uns erstmal mit deiner Liebe. Hilf uns in unserem Herzen zu verstehen, wenn wir Ja zu dir sagen, haben wir keine Angst. Müssen wir keine Angst haben, ob wir gerettet sind oder nicht. Und durch dieses Aufmerksamkeit, Awareness, Erkenntnis, springt deine Kraft. Und es fließt natürlich durch uns, von dir. Aber hilft uns auch zu wissen, wann wir erstmal an andere Sachen arbeiten müssen. Gib uns auch dort die Kraft dazu. Vater, wir bitten um deinen Segen. Segnet uns diese Woche, weil wir so sehr wollen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Wir danken dir, wir loben dich und wir wollen dich ehren in unserem Leben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Vielen Dank für eure Geduld mit der Technik heute. Wir haben Zeit für Gemeinschaft und etwas dazu.
Hi, wir haben ein bisschen Geburtstagstorte.
Ja. Dachte ich, aber ich war nicht sicher, wie viel. Naja, wir haben genug, vielleicht für ein Stück, für ein kleines Stück für alle. Genießen wir ein bisschen Gemeinschaft miteinander.